Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir kommen jetzt zu unserer besinnlichen halben Stunde zum Zwischenhalt. Warum verlassen sich viele Menschen auch in unserer heutigen aufgeschlossenen Zeit auf die geheimnisvolle oder auch nur vermeintliche Wirkung von Amuletten? Das erfahren Sie ein bisschen später. Zuerst haben wir es von einer besonderen Trickfilmserie für Kinder. Dort geht es nicht um irgendwelche Pokémon-Helden oder um eine gespässige Familie mit geiler Hautfarbe, sondern um etwas, das die Kids häufig gar nicht mehr wirklich kennen. Um biblische Geschichten. Seit dieser Woche läuft auf dem Kinderkanal von ARD und ZDF die Serie, die die alten Geschichten aus der Bibel für Kinder erzählt. Antonia Moser hat mitgeschaut.
Ein Blick zurück in die Vergangenheit. Wir reisen durch den Lauf der Zeit. Denn es sind Geschichten für die Ewigkeit.
Die Serie heisst Chiro und der Name ist Programm. Chiro sind zwei griechische Buchstaben und sind die Abkürzung für Christus, also für Jesus. Die Kinderserie Chiro will den Kindern eben diesen Jesus und biblische Geschichten näher bringen. Die Hauptfigur ist ein Mädchen von heute, die Cora. Ihr Vater ist Bibelexperte und wird entführt von einem Bösen. Ein Böse gehört natürlich auch zu einer Kinderserie. Der Vater kann Zeit reisen und darum wird er eben in die Zeit der Bibelgeschichten entführt. Weil der Böse mit dem Namen Chel hat den Auftrag, in dieser Zeit die Bibel zu zerstören und damit auch die ganze jüdisch-christliche Kultur. Das ist natürlich eine Bedrohung. Die Cora will aber vor allem ihren Vater wieder finden und geht darum auch auf die Zeitreise und wird so zmitzt in die Bibelgeschichte hineingespült. Man kommt also die Bibelgeschichte mit über und hat dazu noch ein Abenteuer, also nicht nur trockene Geschichten von früher. So das Konzept und das sollen die Kinder dann auch gerne schauen. In dieser Folge zum Beispiel verschlägt das Grüppli die Geschichte von Moses, wie er in einem Körbli vor dem Pharao gerettet wird.
Natürlich! Ich weiß, welche Geschichte das ist. Ägypten, der Nil, Schilfrohr und Binsengewächse. Sie heißt das Baby im Binsenkörbchen.
Und nah dies nach kommt eine Geschichte Sinn. Sie kennen sie ja, weil sie aus der Zukunft kommen.
Mose wird das hebräische Volk in die Freiheit führen. Und der Pharao weiß von dieser Prophezeiung.
Dann hat Re sich bestimmt mit ihm verbündet und benutzt meinen Vater dazu, um zu verhindern, dass sie sich erfüllt.
Genau, aber Miriam wird das Baby retten. Ja, gerade ist es mir wieder eingefallen. Ja, sie wird
Mose in einem wasserdichten Korb den Fluss runterschwimmen lassen.
Wenn du das alles schon weißt, dann kannst du mir bestimmt auch sagen, wer das Kind finden und großziehen wird.
Die ägyptische Prinzessin, die Tochter des Pharaos.
Dann müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die Prinzessin Mose findet. Und zwar bevor Re irgendwie dazwischenfunken kann.
Und so passiert es dann auch. Die Hauptfigur der Geschichte drumherum, die Cora, findet in der Zeit der Bibelgeschichte einen Kollegen, den Habib. Sein Name ist ein bisschen komisch, weil Habib ist ein arabischer Name. In der Serie ist der Habib aber jüdisch. Muslime hat es zu dieser Zeit ja noch gar keine gegeben. Das aber nur am Rand. Der Habib ist ein Strassenkind und kennt Jesus persönlich. Er ist zwar ganz lieb und hat Respekt für alle, verhält sich aber auch ein bisschen machohaft und lügt manchmal. So steht es im Serienbeschreib. Die Figuren sind ziemlich klischeehaft in der Darstellung vom Geschlecht und von der Unterschied von Ost und West. Auf der einen Seite ist der machohafte Bub Habib, der gerne ein bisschen übertreibt. Natürlich ist er auch ziemlich dunkelhäutig. Auf der anderen Seite ist das Mädchen Cora, die ganz blond ist und ziemlich brav. Sie sollte zwar kämpferisch sein, aber in der besprochenen Folge heisst das einfach, dass sie an einem Krokodil ihre Tasche um den Kopf hält. Neben einer Figur wie der Pippi Langstrumpf sieht sie dann doch ziemlich langweilig aus. Ein bisschen böser ist der Bösewicht Chel. Für seinen bösen Auftraggeber muss er mit Zeitreisen die Bibelgeschichte unter Obsi bringen. Natürlich klappt das aber nicht so gut wegen den Helden der Geschichte.
Du hast wieder versagt, Chel.
Vergib mir, Gebieter, da war dieser Fettwanst. Er wollte mich tragen und...
Schweig! Du wirst deinen Fehler wieder gut machen und dazu begibst du dich zu Lukas, Kapitel 9, Vers 12.
Sein Ziel, nämlich die Zerstörung der Bibel und der jüdisch-christlichen Kultur, das ist schon ziemlich heftig. Das tönt nach einer Verschwörungstheorie. Was die Macher der Serie dabei wollen bei den Kindern erreichen, ist unklar. Steht die Zerstörung unserer Kultur vor der Tür und muss man die Kinder davor warnen? Ein Ziel ist offiziell von den Machern bestätigt. Man will, dass die Bibel nicht vergessen geht. Man kann sich dann vorstellen, wer da dahinter steckt. Viel Geld kommt von der katholischen und evangelischen Kirche. Auch Produktionsfirma hat einen christlichen Hintergrund. Da ist also viel gute Absicht dabei. Nur, ob die sich lohnt, das ist eine andere Frage. In der Serie wird die abenteuerliche Rahmengeschichte, die es spannend macht, und die Bibelgeschichte vermischt. Die Cora, die Hauptfigur, greift auch ins Geschehen der Bibelgeschichte ein. Im Fall der Moses-Geschichte rettet sie den Moses im Körbli vor der Flutwelle und ihr Vater lockt die ägyptische Prinzessin ans Nilufer, damit sie das Körbli dann auch findet. Für das Kind ist das eine Geschichte. Die können wahrscheinlich nicht unterscheiden, aha, das kommt jetzt aus der Bibel und das nicht. Und damit wäre das Ziel, nämlich dass das Kind die Bibelgeschichte kennenlernt, genau nicht erreicht.
Haltet euch fest, Leute! Folgen wir der Bibelspur!
Der Beitrag von Antonia Moser über die neue Zeichentrickserie «Chiro», das Geheimnis, wo der Kinderkanal von ARD und ZDF jeden Montag bis Freitag ausstrahlt, jeweils am 5 über 5:30.
Thank you.
Der DRS1-Zwischenhalt am 21 Minuten vor 7. Sie geben den Menschen eine magische Kraft. Oder es gibt einmal viele, die überzeugt sind, dass das so ist. Sie schwören auf Amulett und ähnliche Gegenstände. Eine neue Ausstellung im Bibel- und Orientmuseum an der Uni Fribourg zeigt, dass die Geschichte der Amulett sehr alt ist. Angefangen hat es schon im alten Ägypten und im Judentum, im Christentum und im Islam ist die Geschichte dann weitergepflegt worden. Die Ausstellung macht aber auch deutlich, dass das Amulett als magischer Schutzgegenstand bis in die heutige säkulare Zeit überlebt hat. Heidi Kronenberg ist mit dem Thomas Staubli, dem Leiter vom Bibel- und Orientmuseum, durch die Ausstellungsräume gelaufen. Als erstes haben sie vor der Vitrine mit Amulett aus Ägypten Halt gemacht.
In der Mitte der ersten Vitrine von alten ägyptischen Amulett liegt Stele. Und auf der sieht man ein Kind. Es hat Locken und steht auf Krokodil. In der Hand hat es Schlangen und Skorpione und über ihm sieht man so etwas wie eine grosse Maske. Das ist das Horus-Kind, wo fähig ist, die schwierigsten Gefahren und Bedrohungen zu überwinden und wo im Zentrum steht vom altägyptischen Amulettwesen. Also das Kind, das soll geschützt sein, das Kind, wo die Hoffnung ist von der nächsten Generation.
Aus was ist das Amulett? Welches Material?
Das Amulett ist wie sehr viele andere aus Speckstein. Das hat man leicht bearbeiten und wenn man wollte, hat man den Speckstein brennen. Der ist sehr hart geworden und praktisch nicht mehr verletzbar.
Aus welcher Zeit ist jetzt das Amulett, Thomas Staubli?
Das Amulett kommt aus der Blütezeit der altägyptischen Magie. Das waren die letzten Jahrhunderte vor Christus, wo man wirklich all die Formen, die Bilder, die im Altägypten über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden sind, miteinander in eine intensive Beziehung gesetzt hat. Darum steht hier das Amulett auch umgeben von Dutzenden von anderen, die alle eine Beziehung dazu haben. Zum Beispiel der Gott Bes, der, der eben das Horuskind schützt, eine ganz populäre, zwergenhafte Gestalt. Oder das Patekli, so ein herziges, kleines Figürli, das so ein bisschen witzig auch aussieht und wo Messer in der Hand hat, um sich zu verteidigen, wo aber auch wie ein Kind daherkommt. Und dann hat es auch viele männliche und weibliche Helferinnen, zum Beispiel Isis und Neftis, das sind natürlich die grossen Göttinnen vom alten Ägypten, Isis, die mächtige Zauberin und Mutter vom Horuskind, die ihn aufzieht, die ihn nährt und dann später im Leben auch beschützt.
Thomas Staubli, was ist ein Amulett?
Ein Amulett ist ein Heiltum, das man an sich trägt. Man tut sich so einen Schutz umlegen, um den Hals, um den Arm und hofft, dass die göttliche Gegenwart, die dort drauf repräsentiert ist, zum persönlichen Schutz wird und gleichzeitig die positiven Kräfte und Energien fördert.
Amulett bringt man oft in Verbindung mit Magie. Ist ein Amulett ein magischer Gegenstand?
Absolut, weil das Amulett arbeitet mit Ähnlichkeiten. In der Magie ist Ähnlichkeit etwas sehr Wichtiges. Man beschwört mit Ähnlichem Ähnliches.
Und das heisst jetzt zum Beispiel?
Das heisst jetzt in dem Fall, es steht im Zentrum das heile Kind und man hofft, dass eben mit dem Bild das, was drauf ist, auch realisiert wird. Dass also zum Beispiel das Kind, das so ein Amulett trägt, soll heil bleiben.
Ist das eigentlich keine Gefahr, Thomas Staubli, dass da etwas gestohlen wird? Das ist ja frei zugänglich, die Uni.
Man kann nie ganz sicher sein, aber die Vitrinen sind unter Alarm. Und
sie sollten ja sich selber schützen eigentlich vor Diebstahl.
Genau, das ist eine moderne Methode von Amulett.
Jetzt stehen wir vor der Vitrine mit dem jüdischen Amulett. Hier fällt auf, eine Schale, es könnte für heutige Verhältnisse eine grosse Teeschale sein, ist so in gelb-braun gehalten.
Die Schale, die man hier sieht und die beschriftet ist, die stammt aus dem nördlichen Irak oder aus dem südlichen Syrien. Eine Gegend, wo bis heute jüdische Minorität wohnt, wo auf die alten Ahnen zurückgeht, die solche Schalen produziert haben. Wahrscheinlich im 6., 7. Jahrhundert nach Christus hat man in jüdischen, aber auch in christlichen Haushalten im Haus so Schalen vergraben, meistens im Hausecken. Manchmal hat es sogar noch Bilder drin von so Dämonen. Und zwar hofft man, dass die Dämonen in dieser Schale gefangen werden. Es sind also eigentlich Dämonenfallen, die man da vergraben hat. In der Hoffnung eben, dass kein Dämon das Haus durcheinander bringt, zum Beispiel Beziehungen zwischen den Menschen schlecht macht oder den Ruf vom Haus schädigt oder Krankheiten bringt. Also all die Gefahren, die Menschen damals und heute noch befallen könnten.
Wir gehen 3 Schritte weiter rechts und kommen hier zu den christlichen Amuletten. In der Vitrine der christlichen Amuletten sieht man hier so ein kleines Hölgeli, sagt man in meinem Dialekt, so ein heilige Bildli auf den ersten Blick. Das sind sogenannte Schluckbildli. Thomas Staubli, können Sie uns das ein bisschen näher bringen? Was sieht man da genau?
Es ist ein kleines Zettel, wo in Reihen immer das gleiche Bild dargestellt ist, nämlich die Maria mit dem Jesuskind. Darunter heisst es Mutter des guten Rates auf Latinisch, Mater Boni Consilii. Warum jetzt so viele in einer Reihe? Der Grund ist der, das ist wie bei einer Tablettenschachtel, das sind also verschiedene Portionen. Man kann das Bildli aus hier 4x5 20-mal ausschneiden. Das sind sozusagen 20 Dragés oder 20 Schluckbildli, wo man in einzelnen Portionen hat können einnehmen. Oder man hat es auch Tier verfuttert, wenn es Krankheiten im Stall gegeben hat. Das sind eigentlich die unmittelbaren Vorläufer von der modernen Tabletten und in dem Sinne auch von den modernen Placebos.
In welcher Zeit hat man diese Bildchen geschluckt?
Das war eine Seite, die mit dem Buchdruck aufgekommen ist und dann bis ins 20. Jahrhundert innen angewendet worden ist.
Wir gehen einen Schritt weiter. Wir stehen vor einer Doppelvitrine jetzt. Schauen wir zuerst auf die linke Seite der Vitrine. Da sieht man einen Schleier, ganz einen besonderen muslimischen Schleier, Thomas Staubli.
Das ist ein Schleier, den von Frauen im nördlichen Sinai, von Beduinen, bis weit, weit ins 20. Jahrhundert hineingetragen worden ist. Man sieht wunderschöne Stoffe, die zusammengenäht sind, mit Muster drinnen, überstickt nachher mit Perlen und dann mit langen Münzbändern am unteren Rand über die Nase runter und dann Perlenkette, orange-rötliche Töne, die an den Schläfen runterhängen. Und dann dort hinter den Schläfen sieht man auch noch grosse Amulette in Gestalt von Steinen ganz verschiedener Art, Marmor, Schlacken hat es da und auch Medaillons. Und zwar geht es um den Schutz vor einem bösen Blick, vor einem neidischen Blick, vor Missgunst.
Von welcher Zeit reden wir?
Wir reden jetzt also von der Mitte des 20. Jahrhunderts noch. In dieser Zeit sind die Menschen also in engen Räumlichkeiten innen gsi, in diesem Zelt innen. Und der Schleier ist so etwas wie eine Garantie, dass man in dieser Enge eine gewisse Privatsphäre hat, eine gewisse Individualität kann wahren. Interessanterweise ist im Arabischen das Wort für Schleier und das Wort für Amulett, Hijab, genau das Gleiche. Und wenn man den Koran liest, stellt man fest, dass das Wort Hijab 7-mal im Koran vorkommt. Die Zahl 7 ist die magische Zahl schlechthin. Und von dort her wahrscheinlich eben auch ein Hinweis auf die magische Bedeutung vom Hijab, vom Schleier oder vom Amulett, das da jetzt eben kombiniert ist.
Aktuell ist ja die Schleierdiskussion brisant in unserer Gesellschaft im Moment, bei uns im Westen. Wollt ihr an dieser Ausstellung auch darauf hinweisen, dass der Schleier das Kopftuch Schutz darstellt für die Frauen und eigentlich ein Amulett ist?
Das ist etwas, das man nachher ableiten kann, aus dem, was wir hier zeigen. Natürlich haben all unsere Themen eben auch die Absicht, die Gegenwart besser zu verstehen. Wir wollen nicht einfach alte Kunst und alte Geschichte zeigen, sondern unser Ziel ist es eigentlich, unsere Gegenwart besser zu verstehen, zu zeigen, was heute noch weitergeht von diesen Themen, die wir da hatten in der Antike. Wir nennen das vertikale Ökumene, das heisst, es zieht sich so ein viel rauschen, roter Faden durch die Geschichte und wir sind eben viel mehr, als wir das meinen, mit anderen Zeiten und Kulturen verhängt.
Und jetzt schauen wir definitiv in die heutige Zeit. Wir gehen zu einer weiteren Vitrine. Hier sieht man ganz prominent einen roten Schal. Das ist die AIDS-Präventionsschlaufe. Thomas Staubli, die AIDS-Präventionsschlaufe ist hier bei den Amuletten.
Das ist eines der wichtigsten Amulette aus der heutigen Zeit. Und was wir eben hier zeigen können, ist, dass das Motiv der Schlaufe kein zufälliges Motiv ist. Es kommt auch aus einer ganz, ganz alten Epoche. Wir haben da, wenn wir schauen, drei kleine Amulette, die 3700-jährig ungefähr sind. Und auf jedem von diesen Amuletten hat es eine Schlaufe, die genauso aussieht wie die AIDS-Schlaufe, wie der Red Ribbon, wie man dem ja sagt. Und was der Clou ist, die Schlaufe hat im alten Ägypten, wo das Motiv herkommt, Schutz bedeutet. Es ist also ein Schutzzeichen schlechthin. Man hat nämlich Zeiten gehabt, dass man zum etwas schützen einen Knopf drum gemacht hat, eine Schlaufe. Das ist in einer Zeit, wo man noch nicht die heutigen Methoden von der Sicherung gehabt hat, etwas vom Wichtigsten gewesen, um etwas festzumachen, einen Knopf machen. Bis heute macht man sich ja manchmal einen Knopf ins Nas, durch wenn man etwas nicht vergessen will. Also, sicher sein, dass man noch daran denkt.
Oder der Krawattenknopf, ist das auch ein Schutzschild der Männer?
Ja, ich denke, es hat sicher etwas damit zu tun. Wenn man zum Beispiel schaut in den Filmen, wenn und wie prominente Krawatten gebunden wird, dann ist es ja immer vor einem wichtigen Ereignis, oder bevor man vor die Öffentlichkeit muss treten, bevor man sich muss präsentieren muss. Gehen wir nochmal vor einen Spiegel und richten den Krawattenknopf. Das heisst, es ist wie wenn man das Amulett würde knüpfen, um sicher sein, dass es dann klappt, wenn man vor den Leuten steht, zum Beispiel.
Sie haben keine Krawatten in ihrer Vitrine. Zurück zur Eidschlaufe.
In Amerika hat es Einwanderer gegeben, die aus dem Orient gekommen sind. Und ich vermute, dass es die Einwanderer gewesen sind, die die Sitte, ein Schleifen, um ein Bäumchen zu binden, mitgebracht haben. Wenn man hätte wollen, an jemanden denken, der nicht da ist, an jemanden, der verstorben ist oder der weit weg wohnt, noch in der Heimat. Und die Sitte vom Gedenken, vom etwas festmachen, hat man dann im Zusammenhang mit dieser Seuche, die ausgebrochen ist, dann eben in die AIDS-Prävention reingenommen und darum das Red Ribbon zum Symbol gemacht.
Sagt der Thomas Staubli, Leiter vom Bibel- und Orientmuseum an der Uni Fribourg, im Gespräch mit Heidi Kronenberg. Die Ausstellung 1001 Amulette ist gestern eröffnet worden und läuft noch bis Ende Juli 2011. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage Bibel auf Französisch -orient-museum.ch. Bibel-orient-museum.ch. Sie hören den Zwischenhalt auf DRS 1. Die Walensee-Landschaft mit der imposanten und zackten Churfürstenkette ist grossartig und hat auch schon verschiedene Komponisten zu musikalischen Werken inspiriert. Wegen dem aber zu vermuten, dass die Ortsnamen Quinten, Quarten, Ober- und Unterterzen am Oberen Walensee irgendetwas zu tun haben mit Tonintervall, ist falsch. Die latinischen Namensformen gehen ziemlich sicher aufs frühe Mittelalter zurück, wo man die Höfe im Bistum Chur gezählt hat. Etwas aber verbindet die Zahlen Dörfer mehr als alles andere. Sie bildet zusammen mit Murg und Mols eine seeübergreifende politische Gemeinde. Quarte, nämlich. In den letzten Jahrzehnten ist der Tourismus dort immer wichtiger geworden. Ein Hauptgrund dafür hat das Zeitungsporträt schon vor 120 Jahren auf den Punkt gebracht. In der ganzen Schweiz gäbe es nichts, wo man mit dem Walensee könne vergleichen. Und tatsächlich ist schon nur das Klima dort speziell günstig. Nebst Trauben und Feigen reifen das eben hängen auch Kiwis und andere exotische Früchte. Die jetzige katholische Pfarrkirche St. Gallus von Quarte ist ein Werk vom St. Galler Architekt Felix Wilhelm, eingeweiht im November 1861. Im staatlichen Turm hat es vollstimmiges Glüht und auf der grossen Dreifaltigkeitsglocke liest man: «Gepriesen sei die heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte Einheit.»
Thank you.
So also tönt es jeweils das Quarte am Walensee, wenn die 5 Glocken von der katholischen Pfarrkirche St. Gallus läuten. Heute zum Abschluss vom DRS1 Zwischenhalt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.